Sie hören Kontrafunk aktuell. Das deutsche Grundgesetz wurde seit seinem Inkrafttreten im Mai 1949 bis heute 72 Mal geändert. Beinahe jeder zweite der formal immer noch 146 Artikel ist davon betroffen. Jetzt will SPD-Umweltminister Carsten Schneider, dass der Hitzeschutz nicht mehr nur Angelegenheit von Kommunen und Ländern ist, sondern auch der Bund zuständig wird, vor allem natürlich aus finanziellen Gründen. Doch das stößt trotz allem nicht nur auf Gegenliebe. Kritiker bemängeln, dass offenbar der Drang besteht, Partikularinteressen in Verfassungsrang zu erheben. Wir wollen darüber mit dem Staatsrechtler Ulrich Vosgerau sprechen. Herzlich willkommen, Herr Vosgerau.
Schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
Herr Vosgerau, mal abgesehen von formalen Hürden wie der erforderlichen Zweidrittelmehrheit, ist der Hitzeschutz tatsächlich etwas, was unbedingt ins Grundgesetz gehört?
Nein, ich denke eigentlich nicht. Aber vorweg mal sehr gute Einleitung, nicht? Die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika, die gilt seit 238 Jahren, das Grundgesetz gilt seit 77 Jahren, wurde aber nur 27 Mal bisher geändert. Und das scheint mir also schon von allem Anfang an ein sinnvollerer Umgang mit einer Verfassung zu sein. Denn eine Verfassung ist ja dafür da, dass sie also bleibende Regeln erstmal präsentiert und nicht immer nach tagespolitischen Erwägungen geändert wird. Ja, also, es ist so, das Grundgesetz geht davon aus, dass wir eine klare Unterscheidung zwischen Länderaufgaben und Bundesaufgaben haben. Dabei werden diese abstrakt formuliert. Da sagt man Zuständigkeit für das Bauwesen oder für das Wirtschaftsrecht und so. Und natürlich, wenn man so Klimaschutz machen will, dann sind immer diese Bereiche betroffen. Und Klimaschutz ist etwas immer sehr Übergreifendes. Das kann man überhaupt nicht einschränken auf ein bestimmtes Rechtsgebiet. Da wird ja immer alles davon erfasst. Und deswegen ist es von Anfang an verkehrt, wenn man politische Zielsetzungen, darum geht es ja letztlich, dass die Politik sagt, wir wollen gerne Klimaschutz machen, wenn man aber so politische Zielsetzungen in die Verfassung reinschreibt, dann bringt man denknotwendig die ganze Kompetenzordnung damit in Unordnung und es werden absehbar eigentlich keine Probleme gelöst, sondern es werden nur neue Probleme geschaffen, nämlich juristische Probleme und die drehen sich immer um die Abgrenzung. Ja, was fällt jetzt darunter, wie kann man das voneinander abgrenzen und wer soll jetzt eigentlich zuständig sein?
Das Grundgesetz ist ja jedenfalls, wie ich das so verstanden habe, ist ja aus gutem Grund für eine föderal organisierte Bundesrepublik konzipiert worden. Müssen wir aber eventuell akzeptieren, dass ja jetzt nach über fast 70 Jahren die Umstände vielleicht doch mehr Zentralstaat erfordern?
Naja, das akzeptieren wir ja schon lange. Also, das Grundgesetz ist eben so angelegt, das liest sich erstmal sehr föderal, dass grundsätzlich immer die Länder zuständig sind für die Gesetzgebung, auch für die Verwaltung und der Bund nur ausnahmsweise zuständig ist, wenn er speziell für zuständig erklärt wird. Aber dieses System ist schon lange in Auflösung. Nicht nur, weil durch Verfassungsänderungen immer mehr Kompetenzen an den Bund gegangen sind, weil man eben gesagt hat, das muss bundesweit einheitlich geregelt werden, sondern vor allem auch durch einen schleichenden Prozess und der sieht so aus. Die Länder haben zwar viele Aufgaben und sind für eine ganze Reihe von Dingen immer noch allein zuständig, aber sie können diese Aufgaben faktisch nicht wahrnehmen, weil sie zu wenig Geld haben. Sie sind darauf angewiesen, dass der Bund ihnen Geld hinzuschießt. Und immer wenn das erforderlich ist, dann neigt man dazu, sogenannte Gemeinschaftsaufgaben zu begründen. Das ist also etwas, was es ja eigentlich gar nicht geben sollte, weil das ist ja systemwidrig. Das Grundgesetz geht eigentlich von einer klaren Trennung der Zuständigkeit aus. Wie gesagt, es gibt auch das sogenannte Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern. Dagegen ist immer eifrig polemisiert worden, zum Beispiel in Zusammenhang mit Bildungspolitik, dass man sagte, wieso gibt es ja ein Kooperationsverbot, das ist doch sinnvoll, wenn der Bund zum Beispiel aber was für die Bildung tun kann. Aber der Hintergrund dieses Kooperationsverbots, das wird wirklich auch im Staatsrecht so genannt, ist eben, dass die ganze Demokratie nur Sinn macht, wenn man klar sagen kann, wer zuständig ist. Und wenn irgendwie Bund und Länder durcheinander und zusammen irgendwie zuständig sind, dann führt das dazu, dass immer die eine Seite auf die andere verweist und sagt, die sind schuld, dass wir nicht vorankommen, wir haben alles getan. So, dessen ungeachtet, obwohl das eigentlich systemwidrig ist, gibt es eben Gemeinschaftsaufgaben, Artikel 91a fortfolgende des Grundgesetzes. Und der jetzige Vorschlag des Bundesumweltministers läuft genau darauf hinaus, den Klimaschutz zur Gemeinschaftsaufgabe zu erklären, den eben Bund und Länder gemeinschaftlich wahrnehmen. Und in der Praxis läuft das dann so, das ist auch bei anderen Gemeinschaftsaufgaben so, die Länder haben zwar nach wie vor eine Gesetzgebungszuständigkeit und auch eine Verwaltungshoheit. Aber wenn eben eine Gemeinschaftsaufgabe da ist, dann bezahlt der Bund es schwerpunktmäßig und der Bund sagt dann zu den Ländern, wir haben hier folgende Programme für die Gemeinschaftsaufgaben, künftig dann vielleicht auch für den Klimaschutz. Und ihr könnt natürlich grundsätzlich machen, was ihr wollt als Länder, aber ihr kriegt von uns nur Geld, wenn ihr euch im Rahmen unseres Programmes bewegt und wenn ihr alles genau so macht, wie wir das wollen. Und dieses Prinzip, das weitet sich aus und soll jetzt eventuell auch auf den Klimaschutz ausgeweitet werden. Und das ist deswegen schon absehbarerweise sehr problematisch, weil man niemals sagen kann, was ist denn nun genau Klimaschutz? Wo fängt denn Klimaschutz an? Und wo beginnt, sagen wir mal, das Bauordnungswesen oder die allgemeine Wirtschaftspolitik? Das kann man ja alles gar nicht trennen. Und dann wird es immer strittig sein, ob eine bestimmte Aufgabe so weit unter den Klimaschutz zu subsumieren ist, dass eben diese angestrebte gemeinschaftliche Zuständigkeit von Bund und Ländern da ist oder ob noch eine Zuständigkeit der Länder besteht. Es wird also sehr viele Abgrenzungsschwierigkeiten geben, wenn man das umsetzt.
Wäre es also, eingedenk dessen, was Sie erzählt haben gerade und definiert haben, wäre es also nicht zwingend logischer, die Finanzbeziehung zwischen Bund und Ländern, überhaupt die finanzielle Ausstattung auch der Länder, besser zu regeln, anders zu regeln, grundsätzlicher zu regeln, als ständig am Grundgesetz herumzuschrauben?
Ja, und das ist ohnehin das große Thema. Das ist also seit, es gab 2006 die erste große Föderalismusreform, 2009 gab es schon die zweite, weil die erste also erkennbar nicht so gut funktionierte. Das ist seit jeher das große Thema. Die Länder haben viel zu wenig Geld, können also ihre von Haus aus erstmal ziemlich umfangreichen Aufgaben gar nicht finanziell wahrnehmen. Und im Grunde, es krankt ja alles an den Sozialausgaben. Die Kommunen, die haben keine eigene Staatsgewalt, die sind ja Selbstverwaltung, die leiten ihre Staatsgewalt aber von den Bundesländern ab. Die Kommunen sind erstmal verpflichtet, an die Bedürftigen eben Sozialhilfe, Hartz IV, Asylbewerberleistungsgesetz und dieses ganze Zeug, also die Sozialleistungen auszukehren und werden dabei finanziell natürlich auch von den Ländern unterstützt. Und das sind im Grunde die großen Ausgabeposten, dass die Sozialkosten immer höher werden und die bleiben an den Ländern hängen, weil die Kommunen unterstützen müssen. Und deswegen auch vor allem haben die Länder immer viel zu wenig Geld und das wird dann eben kompensiert mit Geldzahlungen seitens des Bundes, wogegen der aber eben mitentscheiden will. Ja, das ist ein Riesendilemma, genau.
Die Zweidrittelmehrheit, die für den Plan jetzt von Bundesumweltminister Schneider notwendig wäre, die ist ja offenkundig nur zu bewerkstelligen, wenn die CDU-CSU auf ihre Brandmauer zur Linkspartei verzichtet. Ist das alles realistisch?
Ja, also es sind ja alle irgendwie für Klimaschutz. Insofern könnte ich mir das fast vorstellen, dass das so passiert. Aber wie gesagt, aus verfassungsrechtlichen Gründen kann ich nur davon abraten, nicht nur aus den bereits dargelegten systematischen Gründen, dass das also zu juristischen Abgrenzungsschwierigkeiten führt, statt Probleme zu lösen, sondern auch aus der ganz allgemeinen Erwägung, dass es schlecht ist und dass es in Deutschland viel zu sehr gemacht wird. Wir haben das eben gesehen am Gegensatz, Verfassung der USA, 238 Jahre alt, 27 Mal geändert, Grundgesetz 77 Jahre alt, 72 Mal geändert. In Deutschland neigt man viel zu sehr dazu, politische Ziele, die augenblicklich gerade modern sind, in die Verfassung reinzuschreiben als bindende Verfassungsziele oder gar verpflichtende Verfassungsaufgaben, von denen die Politik nicht mehr runterkommt. Das ist eigentlich nicht die Aufgabe einer Verfassung, sondern die Aufgabe einer Verfassung ist, dass sie materielle Inhalte nur so weit festschreibt, wie das eben unabweislich ist. Das gilt für die Grundrechte und das gilt auch für Fundamentalprinzipien wie Rechtsstaatsgebot, Sozialstaatsgebot und so weiter. Aber eine Verfassung sollte im Übrigen hauptsächlich Kompetenzen und Verfahren regeln und dann eben dem politischen Spiel seinen Lauf lassen. Denn der Sinn der Demokratie ist ja gerade, dass nicht nur in jeder Generation, sondern auch alle paar Jahre neue politische Lösungen gefunden werden können, veränderte Mehrheiten eine andere Politik treiben, das ist der ganze Sinn. Und dafür muss eine Verfassung natürlich auch Freiräume lassen. Und das tut das Grundgesetz schon heute in viel zu geringem Umfang. Und man wäre sehr viel vernünftiger gewesen, wenn man das Grundgesetz viel seltener geändert hätte, wie das in den USA ja auch üblich ist.
Nach dem islamistischen Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin wurde umgehend die Forderung erhoben, dem Schutz der sogenannten sexuellen Identität Verfassungsrang einzuräumen. Das ist natürlich angesichts der Dramatik des Ereignisses, der Opfer, fast schon, ich will nicht sagen moralische Erpressung, aber es ist schwer, sich dagegen vernünftig zu wehren. Aber wie Sie schon sagten, es kann nicht sein, dass jedes kleine Detail oder jede kleine Partikularinteresse in das Grundgesetz aufgenommen wird. Wie wehrt man sich solcher Begehrlichkeiten?
Also dagegen kann man sich nun wirklich vernünftig sehr gut wehren, denn dieses Vorhaben ist vollendeter Unsinn. Also erstens ist die Verfassung kein Moralkodex für die Bürger, sondern richtet sich nur an den Staat. Selbst wenn die Verfassung ein Moralkodex Kanon für die Bürger wäre, was sie nicht ist, wäre eine solche Aufnahme der geschlechtlichen Identität zum Schutze eben der Queer-Community oder so ja deswegen vollkommen sinnlos, weil das wäre ja genauso wie die berühmte Messerverbotszone. Es wird vermutlich keinen Attentäter geben, der sagt, eigentlich hätte ich ja für das nächste Wochenende meinen großen Amoklauf geplant, aber jetzt geht's leider nicht, weil die haben da eine Messerverbotszone gemacht. Also selbst wenn das, wenn die Verfassung moralische Appelle an die Bürger enthalten würde, würde ja nun kein Islamist auf seinen Anschlag verzichten, nur weil das Grundgesetz geändert worden ist. Ja, davon abgesehen ist, wie gesagt, das Grundgesetz kein moralischer Appell, sondern es richtet sich nur an den Staat. Das ist gerade das Besondere an einer Verfassung. Andere Gesetze, wie das Bürgerliche Gesetzbuch oder Strafgesetzbuch, richten sich an den Bürger und wollen dessen Verhalten eben auch steuern ein Stück weit. Die Verfassung will immer nur das Verhalten des Staates steuern. Das heißt, ein Bedarf für die Aufnahme der geschlechtlichen Identität in Artikel 3 Absatz 3, da stehen die besonderen Diskriminierungsverbote drin, also zum Beispiel, dass keiner seiner Herkunft wegen oder seiner Rasse wegen diskriminiert werden darf. Also Bedarf dafür gäbe es ja nur, wenn irgendwelche queeren Leute nun von staatlichen Beamten gequält worden würden und dann will man die nochmal daran erinnern, dass sie das nicht dürfen, aber das ist nicht der Fall. Der Staat verhält sich ja völlig richtig und diese Gewalt geht von privaten Akteuren aus, die die Verfassung ohnehin nicht binden kann. Und zu allem Überfluss ist es noch so, dass in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die Nichtdiskriminiertheit auch von, sagen wir mal, queeren Personen, auch von Personen ohne klare Geschlechtsidentität bereits als vom Grundgesetz erfasst gilt. Es steht nämlich im Artikel 3 Absatz 3, also den besonderen Diskriminierungsverboten, steht ganz vorne gleich drin, dass niemand wegen seines Geschlechts diskriminiert werden darf. Die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sagt eben, dass von diesem Verbot der Diskriminierung wegen des Geschlechts eben nicht nur 100%ige Männer und 100%ige Frauen betroffen sind, sondern auch alle übrigen Personen, die von sich selber sagen, dass sie sich nicht so sicher seien mit dem Geschlecht.
Es wird ja befürchtet, dass möglicherweise die ersten AfD-Ministerpräsidenten auf Landesebene gewählt werden in naher Zukunft. Und Analysten befürchten, dass dadurch eventuell Grundgesetzänderungen für eine unbestimmte Zeit unmöglich werden. Versucht Bundesumweltminister Schneider aus dieser Lage heraus ohne Not noch schnell Nägel mit Köpfen zu machen?
Das ist denkbar. Nun hat er seine Initiative ja für die zweite Jahreshälfte angekündigt, was immer das heißt. Und es ist jetzt erstmal so, dass Bundesland Sachsen-Anhalt hat im Bundesrat 4 Stimmen von insgesamt 69 Stimmen. Das heißt, auch ein Ministerpräsident Siegmund hätte jetzt nicht unmittelbar ein Vetorecht. Da müssten schon noch ein paar weitere Bundesländer dazukommen. Und die Bundesländer, die so in Frage kommen, Mecklenburg-Vorpommern und vielleicht irgendwann mal Thüringen, die sind ja alle relativ klein. Also so schnell kriegt man jetzt nicht ein Drittel im Bundesrat zusammen.
SPD-Bundesumweltminister Carsten Schneider will das Grundgesetz ändern lassen, um dem Bund Mitsprache beim Hitzeschutz zu ermöglichen. Koalitionspartner CDU/CSU, die sind alles andere als begeistert. Und ganz grundsätzlich gehören Grundgesetzänderungen aus Sicht von Kritikern derzeit nicht zu den wirklich vordringlichsten Aufgaben. Wir haben darüber mit dem Staatsrechtler Ulrich Vosgerau diskutiert. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch, hat mich gefreut.